Medienpädagogik leicht gemacht. Der Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Von und mit Marie-Therese Stetten. Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medienpädagogik leicht gemacht, dem Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Mein Name ist Marie-Therese Stetri, ich bin Medienpädagogin und systemischer Coach für Kinder und Jugendliche und ich mache mit meiner Arbeit junge Menschen auf der Suche nach sich selbst stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt und ich unterstütze euch als pädagogische Fachkräfte und Eltern dabei, dasselbe zu tun. Dafür gibt es diesen Podcast und dafür habe ich euch heute ein Thema mitgebracht, was durchaus sehr praxisorientiert ist. Es wird nämlich um die zwei grundlegenden Arbeitsmethoden in der Medienpädagogik gehen, also die zwei Art und Weisen, wie man medienpädagogisch arbeiten kann. Und zwar ist es zum einen die reflexive Medienarbeit und zum anderen die aktive Medienarbeit. Und genau diese beiden Methoden möchte ich mir heute gemeinsam mit euch in dieser Folge ein bisschen genauer anschauen. Dafür werde ich euch zunächst einen Überblick über so ein paar grundlegende Infos geben. Danach schauen wir uns Gemeinsamkeiten der beiden Methoden an und dann zum Abschluss noch Unterschiede. Ne? Also was unterscheidet die reflexive von der aktiven Medienarbeit? Was macht in welchem Rahmen vielleicht mehr oder weniger Sinn? All das gucken wir uns in der heutigen Podcast-Folge an. Von daher freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt und würde sagen, wir legen direkt los. Ja, also vielleicht erstmal grundlegend zu der groben Unterscheidung oder Erklärung, was ist jetzt reflexive Medienarbeit, was ist aktive Medienarbeit. Bei der reflexiven Medienarbeit geht es im Prinzip darum, Medienerlebnisse von Kindern und Jugendlichen, können aber auch genauso Erwachsene sein, also je nachdem, mit welcher Zielgruppe man halt arbeitet, in meinem Fall sind es meistens Kinder und Jugendliche, dass man von denen Medienerlebnisse aufgreift und die in Spiel- und Kreativprozesse einbindet mit dem Ziel, dass die Erfahrungen, die die jungen Menschen mit und in Medien gemacht haben, dass diese Erfahrungen gut verarbeitet werden können. Ne? Und Erfahrungen, wissen wir alle, können immer positiv sein, können aber durchaus auch mal negativ oder belastend sein. Und da ist es einfach ein großes Ziel der reflexiven Medienarbeit, das zum Thema zu machen, solche Erfahrungen, und einfach zu schauen, ne, wie kann ich das für mich selber gut integrieren, was kann ich damit anfangen, muss ich mich davon unter Druck setzen lassen oder kann ich das vielleicht auch ein Stück weit an mir abperlen lassen, wenn ich zum Beispiel negative Kommentare auf ein eigenes Video oder so bekommen habe. Ne? Also das sind so Sachen, die in der reflexiven Medienarbeit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und im Gegensatz dazu geht es bei der aktiven Medienarbeit darum, eigene Medienprodukte zu produzieren und damit quasi nebenbei zu lernen, zu begreifen und zu erfahren, wie Medien funktionieren und wie Medien gemacht werden. Ne? Grundsätzlich gilt immer so die aktive Medienarbeit als Königsdisziplin in der Medienpädagogik. Reflexive Medienarbeit führt in aller Regel dann eher daneben so ein bisschen ein Schattendasein, weil das einfach so zumindest aus Fachkreisen und aus der medienpädagogischen Szene heraus oft nicht so, ja, ich will mal sagen, nicht so ganzheitlich irgendwie die Arbeitsweise darstellt, die man als Medienpädagoge oder Medienpädagogin halt gerne verfolgen möchte. Also wir als medienpädagogisches Fachpersonal, wir haben schon immer den Anspruch, am liebsten wirklich intensiv und auch über einen längeren Zeitraum mit Kindern, mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen oder mit welcher Zielgruppe auch immer wir arbeiten, dass wir eben über einen längeren Zeitraum auch mal, also sagen wir mal eine Projektwoche zum Beispiel, gestalten können, wo man wirklich mal so einen Medienproduktionsprozess von dem Finden der ersten Idee über das Schreiben eines Drehbuchs, eines Storyboards, hin zu den Dreharbeiten, Postproduktion, Schnitt, Vertonung, bis eben dann zur großen Präsentation am Abschluss der Woche. Das ist immer so die ich sag mal, Wunsch- oder Traumvorstellung, zumindest von vielen Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, einfach so eine Arbeit machen zu können, weil man da natürlich zum einen die Gruppen, mit denen man arbeitet, viel besser kennenlernt. Man kann auch zwischen den Zeilen da natürlich in so einem umfangreicheren Zeitrahmen viel, viel mehr Infos vermitteln, als wenn man jetzt nur irgendwie einen halbtägigen oder einen eintägigen Workshop mit einer Schulklasse durchführt, wo in aller Regel eben in Sachen aktiver Medienarbeit nicht so viel möglich ist, sage ich mal. Weil bei aktiver Medienarbeit könnt ihr euch im Prinzip vorstellen, da geht es darum, einen eigenen Film zu produzieren oder eine eigene Radiosendung, einen eigenen Podcast oder Kurzfilm, Animationsfilm, Trickfilm, ne, solche Sachen. Also Dinge, die schon ein bisschen zeitaufwendiger sind, die aber am Ende wirklich auch durchaus coole Lernerfolge und Erlebnisse vor allen Dingen auch mit sich bringen können, weil eben die Kids und die Jugendlichen, wenn sie so ein Projekt der aktiven Medienarbeit mal von vorne bis hinten durchlaufen haben, schon einfach ein anderes Gefühl dafür entwickeln, was alles dazugehört. Beispielsweise einen Film zu produzieren, ne? Wie viel Arbeit man da reinsteckt, wie aufwendig das auch ist, zum Teil Szenen 3, 4, 5 Mal zu drehen, weil immer wieder irgendwas schief geht, irgendwie ein Text vergessen wird oder irgendwas anderes nicht so klappt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und dann am Ende von so einer intensiven Arbeitswoche festzustellen, wenn man dann vielleicht irgendwie einen 3, 4 oder 5-minütigen Film produziert hat, dass da schon extrem viel Arbeit drin steckt und das dann eben auch zu übertragen auf große Fernseh- oder Filmproduktionen, die dann eine Länge von 1,5 Stunden oder mehr haben, da haben die dann am Ende einfach oft ein ganz anderes Gefühl dafür und können das auch nochmal ganz anders einschätzen und wertschätzen, was da einfach auch für eine Arbeit drin steckt. Ne, mal ganz abgesehen davon, dass eben so diese aktive Medienarbeit auch oft eine sehr gute Plattform ist, um einfach den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren eigenen Themen und Interessen und Ideen zu zeigen und zu verwirklichen. Ne? Weil in aller Regel ist es bei so Projekten der aktiven Medienarbeit ja so, dass wir als medienpädagogisches Fachpersonal, die das Ganze anleiten und begleiten, keine Themen oder Inhalte in der Form vorgeben, sondern dass das schon aus den jungen Menschen selber heraus entstehen soll. Und das ist dann eben wirklich auch eine coole Art und Weise, einfach Einblicke in die Lebenswelt von den jungen Menschen zu kriegen, zu erfahren und zu sehen, wie ticken die, was interessiert die und wie setzen die das Ganze dann auch kreativ im Rahmen von so einem Film oder einem Podcast um. Ne? Also das erstmal so grundlegend als Unterschied, was aktive und reflexive Medienarbeit anbelangt. Kommen wir im zweiten Schritt jetzt mal zu den Gemeinsamkeiten, weil diese beiden methodischen Herangehensweisen vereint zum einen, dass beide Varianten erstmal davon ausgehen, dass ein Mensch, ein Individuum sich in Interaktion mit seiner Umwelt entwickelt. Ne? Im Studium haben wir das interaktionistisches Sozialisationsverständnis genannt. Aber letztendlich verbirgt sich hinter diesem Fachbegriff nichts anderes als die Tatsache, dass jeder Mensch, egal ob klein oder groß, aber jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, entwickelt sich in Interaktion mit seiner Umwelt. Und die Umwelt besteht ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen Sozialisationsinstanzen, also ganz, ganz vielen Menschen, aber auch Dingen, die einfach einen Einfluss auf die eigene Entwicklung haben können. Ne? Eltern, Freunde, Familie, Schule, Verein. Ne? Also dieses Ganze, was man jetzt mal soziales Umfeld nennen könnte, das ist natürlich ein großer Bereich von Sozialisation und Entwicklung. Aber natürlich gehören auch Medien zu unserer Umwelt, zu unserer Lebenswelt dazu. Und deswegen sind eben durchaus auch Medien eine Sozialisationsinstanz, die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, aber durchaus auch Erwachsenen im weiteren Lebensverlauf eben beeinflussen. Und das ist einfach so ein Kerngedanke, der sowohl bei der reflexiven als auch bei der aktiven Medienarbeit eine Rolle spielt, dass man davon ausgeht, dass Medien eben die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und Menschen generell beeinflussen, weil sie Teil der Lebenswelt, Teil der Umwelt, Teil des Sozialisationsumfelds, nenne ich es jetzt mal, sind. Ne? Dann Ein zweites grundlegendes Konzept, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist das handelnde Subjekt. Und dann das dritte ist, das nenne ich in dem Zusammenhang jetzt gleich mal noch mit, ist der aktive Rezipient. Auch wieder wunderschöne Fachchinesisch-Begriffe. Geht es aber eigentlich nur darum, wenn man es jetzt mal pragmatisch runterbricht, dass wir Menschen, egal ob Kind, Jugendlich, Jung, Erwachsen oder auch älter Erwachsen, dass wir nicht passiv sind in dem, was wir tun, sondern dass wir ganz bewusst als handelnde Subjekte unser Leben gestalten und dementsprechend auch ganz aktiv und bewusst, auch wenn wir das vielleicht selber immer gar nicht so bewusst haben, weil wir doch irgendwie im Autopilot dann abends den Fernseher anschalten oder das Handy in die Hand nehmen und durch unsere Social-Media-Feeds scrollen. Aber grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass da im Hintergrund ja immer irgendwo aktiv irgendwelche Bedürfnisbefriedigungsprozesse und Nutzungsmotive am Werk sind. Und diese Bedürfnisse und Nutzungsmotive ergeben sich eben ganz oft aus aktuellen Entwicklungsaufgaben, Dinge, die uns gerade beschäftigen, Fragen, die wir im Kopf haben, Gemütslagen, Stimmungen, Gedanken, die wir im Kopf haben, ne? Und all diese Dinge beeinflussen natürlich auch die Art und Weise, was wir tun in unserem Alltag und dementsprechend natürlich auch die Art und Weise, was und wie wir Medien, also was wir an Medien nutzen und wie wir das Ganze tun. Deswegen handelndes Subjekt und aktiver Rezipient meint im Prinzip auch, dass wir in dem Moment, wo wir dann Medien nutzen, egal ob wir einen Film angucken oder uns Social Media Postings oder Stories angucken, TikToks, YouTubes, keine Ahnung, dass wir, während wir das tun, eben nicht einfach nur uns passiv berieseln lassen, auch wenn sich das vielleicht für den einen oder die andere oft so anfühlt, weil man eben nicht die ganze Zeit so bewusst dabei ist. Aber wenn man dann mal einfach eine Schicht tiefer taucht und schaut, warum gucke ich mir die Sachen denn jetzt gerade an oder was lösen denn die Sachen in mir aus, die ich gerade sehe und rezipiere, dann kann man schon feststellen, dass es eben nicht nur ein passives Berieseln ist, was einmal über uns drüber fließt und dann ist es auch wieder vorbei und hat keinerlei Einfluss, sondern es ist schon so, dass wir halt, auch wenn das unterbewusste Prozesse sind, dass wir uns ja immer irgendwie Anregungen, Informationen, Orientierungspunkte aus den Dingen, die wir tagtäglich sehen, egal ob jetzt in Medien oder nicht, aber ich bleibe jetzt mal bei dem Medienthema, weil wir ja gerade beim Thema aktiver Rezipient sind, dass wir uns die ganze Zeit, wenn wir Medien nutzen, immer irgendwie kleine Puzzleteilchen rauspicken, die gerade zu uns, unserem Leben, unseren aktuellen Lebensumständen, unseren Entwicklungsaufgaben, unseren offenen Fragen im Leben, die uns gerade beschäftigen, dass wir uns da die ganze Zeit kleine und kleinste Puzzleteilchen aus Medien, unter anderem eben aus Medien suchen, die uns dann wiederum dabei helfen können, genau diese offenen Fragen eben zu beantworten, mit unseren aktuellen Lebensumständen gut umzugehen, unsere Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Also das meint so dieses aktive Rezipient sein, ne? Dass da schon im Hintergrund auch viele relevante und wichtige Entwicklungsprozesse die ganze Zeit ablaufen. Das ist erstmal so das Grundverständnis, was auch diesen beiden Methoden, aktive und reflexive Medienarbeit, zugrunde liegt. Und Ziel von beiden Methoden, egal ob aktiv oder reflexiv, ist immer, kommunikative Kompetenz zu entwickeln. Ne, das bedeutet auf individueller Ebene, dass man eben mündig wird und einfach lernt, gesellschaftlich existierende Bedingungen, Normen und Werte zu erkennen und kritisch aufzuarbeiten, urteilsfähig und entscheidungsfähig zu sein und dadurch handlungsfähig zu werden. Ich habe das jetzt hier mal gerade so ein bisschen abgespickt aus einem wunderbaren Handout von meiner damaligen Professorin, Frau Dr. Sandra Fleischer, was ich hier mal im Hintergrund noch mit offen liegen habe, damit ich keine wichtigen Punkte vergesse. Und da habe ich jetzt gerade mal drauf gespickt. Deswegen für alle, die YouTube gucken, nicht wundern, dass der Blick jetzt hier gerade mal so zur Seite ging. Genau, also Mündigkeit ist so die individuelle Perspektive von kommunikativer Kompetenz. Und dann gibt es aber auch noch eine kollektive Perspektive. Und zwar ist da der Bestandteil von kommunikativer Kompetenz dann die Emanzipation. Ne? Also, dass man sich aus herrschaftsbedingten Abhängigkeiten befreit, Unterdrückung reduziert und eben Ungleichheiten und Einschränkungen auflöst. Ne? Das erstmal so als großes, übergeordnetes und vielleicht auch durchaus so ein bisschen weit entferntes, also für mich ist das gefühlt immer oft so ein weit entferntes Ziel, was gar nicht so direkt greifbar ist, wenn ich jetzt wirklich ganz konkret im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen meine medienpädagogische Arbeit mache. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich der theoretische und fachliche Oberbau, der immer mitschwingt und der auch immer ein Stück weit damit eine Rolle spielt. Auch wenn man jetzt nicht, wenn man selber so Angebote konzipiert, da ständig den Blick drauf haben muss, welcher Aspekt meines Projekts sorgt denn jetzt dafür, dass Mündigkeit gefördert wird? Welcher Aspekt meines Projekts sorgt denn jetzt dafür, dass Emanzipation gefördert wird? Ne? Also ich will euch mit diesen Fachbegriffen jetzt gar nicht unbedingt Angst oder Sorgen bereiten. Ich möchte euch nur einfach an der Stelle gerne den theoretischen Überbau und den fachlichen Rahmen mit vorstellen und an die Hand geben, damit ihr das einfach so ein Stück weit einordnen könnt und versteht, dass das, was ich erzähle und was wir in der medienpädagogischen Praxis machen, halt auch nicht aus dem Luftleerraum kommt, ne? Sondern dass es da schon einen fachlich fundierten Oberbau gibt. Genau. Dann komme ich jetzt aber nochmal, um einfach das Ganze jetzt wieder auch so ein bisschen konkreter und praxisbezogener zu machen, komme ich nochmal zu den Unterschieden von reflexiver und aktiver Medienarbeit und versuche euch dann auch mal noch so ein paar mehr Beispiele zu geben. Frosch im Hals. Entschuldigung. versuche euch jetzt mit den Unterschieden gleich mal noch so ein paar praktische Beispiele zu nennen, was so typische Methoden und Aufgaben von reflexiver Medienarbeit sein können, was man im Bereich reflexiver Medienarbeit alles machen kann mit Kindern und Jugendlichen und was man im gleichen Atemzug eben auch im Rahmen von aktiver Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen machen kann. Also schauen wir uns zunächst vielleicht nochmal die aktive Medienarbeit an. Ich habe es ja schon gesagt, ne, die gilt in der Medienpädagogik als Königsdisziplin, weil man da eben Kinder und Jugendliche und Menschen dazu befähigt, selber vom Konsumenten zum Produzenten zu werden, ne? Weil man ihnen einfach zeigt, wie funktioniert das denn, einen eigenen Film zu drehen, einen eigenen Podcast zu produzieren, eine eigene Radiowerbung zu gestalten beispielsweise auch, ne? Das ist wie ich es ja bereits vorhin schon mal ausführlich beschrieben habe, eine echt coole Sache, um mit Menschen und Medien zu arbeiten. Es gibt aber natürlich auch die These, und die wurde damals auch im Studium bei mir im Rahmen dieses Seminars, was ich da mit der Frau Dr. Fleischer hatte, mal in den Raum geworfen, nämlich die These, dass wir ja mittlerweile in einer im Zeitalter der Digitalität leben. Wir sind alle ausgestattet mit unseren kleinen Alleskönnern mit Namen Smartphone, die ja Kamera, Mikrofon, alles in einem sind und mit denen man alles machen kann und bei denen man eben auch argumentieren kann, dass ja im Prinzip jeder Mensch, der so ein Gerät zur Verfügung hat, bereits Produzent ist oder zumindest das Potenzial hat, Produzent zu sein, weil einfach mittlerweile so die Schwelle, selber Medien zu produzieren, die ist dank dieser kleinen Alleskönner so gering geworden und so leicht und so intuitiv, dass man eben behaupten könnte, mittlerweile sind wir alle Produzenten, wissen alle, wie das geht und funktioniert, also braucht es die aktive Medienarbeit gar nicht mehr. Aber da muss ich an der Stelle oder möchte ich an der Stelle gerne den Bogen wieder zurückschlagen oder beziehungsweise diese These gerne so einrahmen und einfangen, dass ich einfach sage, und das war damals auch die Quintessenz in dem Seminar, in meinem Studium, dass ja nur aufgrund der Tatsache, dass wir alle mit diesen Geräten umgehen und die ständig benutzen und verwenden und auch Kinder und Jugendliche, die natürlich benutzen und zum Teil auch wirklich schon sehr, sehr früh lernen, wie sie diese Geräte technisch handhaben müssen. Ne? Also selbst meine Tochter, die jetzt bald 2 Jahre alt wird, die weiß schon ganz genau, wo sie ihre Videos, die sie gerne angucken möchte, findet, welches Symbol sie da drücken muss und wie sie unten in der Auswahlleiste dann das Bild des Videos auswählt, was sie als nächstes gucken möchte. Ne? Also es ist einfach auch grundsätzlich ja eine sehr intuitive Nutzung, die diese Geräte ermöglichen. Aber nur weil das so intuitiv und leicht nutzbar ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die Kinder und Jugendlichen, die das Ganze nutzen, auch wirklich wissen, was sie damit tun. Ne? Also nur weil sie Digital Natives sind und mit dieser ganzen Technik und diesen ganzen Medien um sich herum groß werden und aufwachsen, heißt das ja noch lange nicht, dass die auch medienkompetent sind und dass die wirklich bewusst und aktiv und kritisch konstruktiv und einfach ja, kompetent mit diesen Sachen umgehen können. Und genau dafür braucht es eben die medienpädagogische Arbeit, die zum einen wir als medienpädagogisches Fachpersonal ja machen, aber das reicht nicht. Ne? Und deswegen bin ich ja auch froh, dass ihr als pädagogisches Fachpersonal diesen Podcast hier seht oder hört, weil ja mein Ziel damit auch ist, dass ich euch eben über solche Sachen informiere und dazu motiviere, selber da auch aktiv zu werden und euch eben auch ein Stück weit befähige, selber auch so medienpädagogische Angebote, egal ob jetzt reflexiv oder aktiv oder anderweitig geartet, einfach umzusetzen, damit das einfach aufgegriffen werden kann. Weil man kann wirklich, ne, Studien zeigen, dass gerade Jugendliche spätestens ab 13 Jahren quasi voll ausgestattet sind mit Smartphones. Und nur weil sie diese Geräte aber täglich in der Hand haben und gebrauchen, heißt das noch lange nicht, dass sie damit wirklich auch kompetent im Umgang sind und wissen, was sie tun. Und da brauchen sie unsere Unterstützung. Und dafür ist eben sowohl die aktive als auch die reflexive Medienarbeit eine ganz, ganz wertvolle und ganz, ganz wichtige. Jetzt noch ein paar konkrete Beispiele, was man im Rahmen aktiver Medienarbeit machen kann, bevor ich dann abschließend auf die reflexive Medienarbeit komme, damit wir unseren Zeitrahmen von einer halben Stunde heute nicht überschreiten. Das war ja mein Ziel für den neuen Medienpädagogik leicht gemacht Podcast. Also, im Prinzip habe ich es ja schon gesagt, ne, aktive Medienarbeit kann alles sein, wo Medienprodukte entstehen. Filme, Trickfilme, Fotoarbeiten, Audioproduktionen, Podcast, Hörspiel, Radio, ne? Das sind alles Sachen, die man im Rahmen von aktiver Medienarbeit machen kann. Im Zentrum sollten immer die Themen der Kinder und Jugendlichen oder der Menschen generell im Fokus stehen, die die Kids mitbringen, die Jugendlichen, die Erwachsenen. Ich sage das jetzt nicht jedes Mal, ich bleibe jetzt mal für meinen Teil bei Kindern und Jugendlichen, weil das meine Hauptzielgruppe ist. Und dass man da einfach deren Themen aufgreift und sie dabei unterstützt, das in Form von Film, Trickfilm, Audioproduktion oder Ähnlichem praktisch kreativ umzusetzen. Das zur aktiven Medienarbeit. Und jetzt noch zur reflexiven Medienarbeit. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich so unter Medienpädagoginnen und Medienpädagogen eher so die, oder zumindest oft eher so die zweitliebere Variante. Wobei ich auch durchaus Kolleginnen und Kollegen kenne, die sagen, nee, also reflexive Medienarbeit mache ich viel, viel lieber als die aktive Medienarbeit, weil ich selber gar nicht so firm im Umgang mit Medientechnik bin, weil ich eine Kamera gar nicht so gut bedienen kann oder weil ich mich mit Schnittprogrammen nicht so gut auskenne, aber dafür halt so gute Reflexionsprozesse und kreative Spielprozesse und Methoden entwickeln kann, um einfach da zum Thema Medien zu arbeiten. Also ich will das jetzt gar nicht so pauschalisieren. Was ich aber sagen möchte, ist, dass die reflexive Medienarbeit im Vergleich zur aktiven Medienarbeit durchaus auch viele Vorteile mit sich bringt, weil sie zum einen halt weniger zeitaufwendig ist und auch weniger kostenintensiv. Weil für reflexive Medienarbeit braucht man eben nicht wahnsinnig viel Technik oder auch nicht unbedingt eine ganze Schulwoche, eine ganze Projektwoche Zeit, sondern das kann man auch mal im Rahmen von einem Tagesworkshop schon ganz gut umsetzen, ne? Je nachdem, wie thematisch umfassend das sein soll. Aber jetzt mal Beispiel Cybermobbing ist ja immer so ein Klassiker. Zum Thema Cybermobbing kann man auch einfach mal einen Tagesworkshop von 6 Unterrichtsstunden gestalten und kann dann da schon relativ tief in die Tiefe arbeiten und auch Gedanken, Prozesse, Reflexionsprozesse bei Schülerinnen und Schülern anstoßen, die dann wirklich auch einen Unterschied machen. ohne dass man jetzt eben direkt eine Projektwoche draus macht. Natürlich kann man zum Thema Cybermobbing auch eine Projektwoche gestalten, gar keine Frage, habe ich auch schon in meinem früheren Leben häufiger umgesetzt, dass dann da auch noch irgendwie Werbespots gegen Cybermobbing zum Beispiel entstanden sind, was dann wieder aktive Medienarbeit war, ne? Also man sieht auch, das kann ineinander übergehen, aber im Normalfall ist es eben so, dass gerade die reflexive Medienarbeit eher kürzere Angebote sind, die dann natürlich auch, weil sie nicht so technik- und zeitaufwendig sind, auch nicht so teuer sind, ne, nicht so kostenintensiv, gerade wenn man sich eben auch externes Personal dann an die Bildungseinrichtung holt, ne? Natürlich, ne, wenn so jemand wie ich jetzt zu euch an die Einrichtung kommt, macht es auch einen Unterschied, ob ich bei euch dann jetzt eine Projektwoche mit einer Klasse gestalte und 5 Tage abrechne oder ob ich zu euch komme und vielleicht mit allen 3 Klassen einer Klassenstufe jeweils einen Projekttag dann durchführe. Dann sind wir in 3 Tagen fertig, haben mehr Schüler erreicht, ihr habt im Zweifelsfall weniger bezahlt und alle sind einigermaßen zufrieden, würde ich sagen. Ne? Deswegen ist es nämlich auch in der Praxis so, dass die reflexive Medienarbeit gerade von Schulen und Bildungseinrichtungen halt viel stärker nachgefragt wird als so aktive Medienarbeitsangebote, nenne ich es jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz, ne, aktive Medienarbeit hat weiterhin ihre Berechtigung und ist auch wirklich eine Sache, die ich selber auch sehr gerne umsetze. Aber meine Erfahrung jetzt in dem letzten Jahr auch freiberuflich mit Waldspatzmedien habe ich auch gemerkt, dass es vor allen Dingen diese reflexiven medienpädagogischen Angebote sind, die von euch als pädagogischen Fachkräften, als Mitarbeitenden von Schulen und Bildungseinrichtungen aller Art eben angefragt werden. Und was macht man da dann ganz konkret, wenn man eben nicht Medienprodukte produziert? Man setzt sich reflexiv, Name sagt's schon, mit Medienerfahrungen, mit Rezeptions- und Nutzungserfahrungen auseinander. Das heißt, man schaut sich an, welche inhaltlichen und ästhetischen Kriterien spielen bei Medien eine Rolle und macht sich die bewusst, ne? Was gibt es für Einstellungsgrößen, was gibt es für Filmgenres, was gibt es für YouTube-Genres. Ne? Solche Sachen können eine Rolle spielen, generell auch sowas wie eigene Medienerfahrungen zu erinnern und aufzubereiten. Ne? Da gibt es dann so schöne Methoden wie zum Beispiel Medienbiografie, wo man mal so sein bisheriges Leben reflektiert und schaut, in welcher Lebensphase habe ich denn welche Medieninhalte genutzt und was hat mir das zu dem Zeitpunkt gegeben, ne? Weil wir alle haben in unserer Kindheit andere Medien genutzt als in unserer Jugend und dann vielleicht als junge Erwachsene nochmal andere Medien, als wir das vielleicht jetzt tun, ne? Und auch da einfach so Bewusstsein zu schaffen und zu reflektieren. Gleichzeitig aber auch einfach eine bewusste Aneignung anzuregen, ne? Also auszuwählen, wahrzunehmen, zu bewerten, Verarbeitung anzuregen. All das spielt bei Reflexion und reflexiver Medienarbeit eine ganz, ganz wichtige Rolle, ne? In meiner Arbeit sind das zum Beispiel gerade ganz aktuell oft so Themen wie Vergleich mit anderen in Social Media, Schönheitsideale, Selbstdarstellung im Netz oder auch Traumberuf YouTube-Star oder Influencer, ne? Welche Vor- und Nachteile kann das haben? All das sind so Beispiele für klassische, jetzt habe ich am Blatt gewackelt, entschuldigt bitte, wenn es geraschelt hat. Das sind so klassische Beispiele von reflexiver Medienarbeit. Da geht es dann ganz oft darum, irgendwelche, ja, kreativen Dinge zu gestalten. Also nur, weil man jetzt nicht ein Medienprodukt in Form eines Films, Podcasts oder Ähnlichen erstellt, können natürlich auch trotzdem bei reflexiver Medienarbeit am Ende Produkte entstehen, zum Beispiel Plakate oder eben Steckbriefe oder alles Mögliche, ne? Also auch reflexive Medienarbeit bietet ganz, ganz viel Potenzial für kreatives Arbeiten, für kreatives Auseinandersetzen mit verschiedensten Themen. Und deswegen ist es in meinem Fall schon auch so, dass ich mittlerweile die reflexive Medienarbeit sehr, sehr schätzen und lieben gelernt habe über die vergangenen Monate und Jahre durchaus auch. Auch wenn ich natürlich immer noch super, super gern auch so längere aktive Medienprojekte mit Kindern und Jugendlichen umsetze. Aber es hat beides seine Berechtigung. Ich habe auch an beiden Sachen Freude Und dementsprechend hoffe ich, dass ich euch jetzt heute hier im Rahmen dieser Podcast-Folge diese Freude so ein Stück weit auch mit auf den Weg geben konnte. Wir sind jetzt bei den 30 Minuten angelangt. Von daher würde ich sagen, wir machen die Folge an der Stelle jetzt auch einfach rund. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung zu der Folge gebt, ob euch das was gebracht hat, ob ihr jetzt verstanden habt, was es mit reflexiver und aktiver Medienarbeit auf sich hat, ob ihr schon Ideen habt, wie ihr diese beiden Ansätze möglicherweise auch in eurer eigenen praktischen Arbeit anwenden könnt. Klammer auf, keine Sorge, im weiteren Verlauf des Podcasts werde ich euch auch immer wieder mal noch so einzelne, ganz konkrete Projektideen und Methodenvorschläge mit an die Hand geben. Klammer zu. Und dann möchte ich jetzt gerne abschließend euch einfach noch kurz ankündigen, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Da habe ich mir nämlich schon Gedanken drüber gemacht. Und zwar werden wir uns da mal die Fragestellung angucken, wie Medien denn die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ganz konkret beeinflussen oder zumindest mit beeinflussen. Ne? Stichwort interaktionistisches Sozialisationsverständnis. Wir hatten es heute schon mal kurz davon. Da schauen wir in der nächsten Folge nochmal genauer drauf. Die nächste Folge wird voraussichtlich erst wieder in 4 Wochen kommen, weil jetzt gerade ist echt Schuljahresendsport angesagt. Ich bin ausgebucht, kann man sagen, und ich habe wirklich kaum freie Kapazitäten, um jetzt wirklich innerhalb der nächsten 14 Tage die nächste Podcast-Folge schon aufzunehmen. Von daher geduldet euch ein bisschen. Freut euch, wenn es dann in 4 Wochen eine neue Folge gibt. Da erzähle ich euch dann auch noch mal ein bisschen mehr von der Online-Impulswoche, die ich für September plane. Schreibe ich aber gern auch noch mal ein paar Infos in die Shownotes zur heutigen Folge rein. Und damit würde ich sagen, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich habe genug gequatscht. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut. Eure Resi. Das war ein Podcast von Waldspatz Medien. Mit Musik von audionautics.com.